SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous am Mittag mit diesen Themen. Game of Thrones auf Japanisch. Kaiser Akihito deutet seine Abdankung an, was ein Novum ist in der jüngeren Geschichte des Landes. Und es geht immer noch schneller. In Rio purzeln die Schwimmweltrekorde gleich reihenweise und wir fragen uns, wie ist so etwas möglich? Dann das Stoßgebet des Pfarrers.
Ave Maria.
Doch die Eisgrotte der Familie Karlin an der Furka schmilzt weg, die Reportage. Und um 13 Uhr, was ist die Schweiz für Secondos? Wann sagen die, wir sind die Schweiz? Diese Woche Jasna Milanovic und Mustafa Atici, Basel. Sie politisch rechts, ihr links, in unserer Sommerserie um 1. Am Mikrofon Simon Loy und Kevin Gahanes mit den Nachrichten des Tages.
Dem 82-jährigen japanischen Kaiser Akihito machen seine nachlassenden Kräfte zu schaffen. Er mache sich Sorgen, dass er seine Pflichten aufgrund seines Alters und seiner Gesundheit nicht mehr erfüllen könne, sagte Akihito am Fernsehen. Der Kaiser sprach auch die Gesetzeslage an, die seine vorzeitige Abdankung verunmöglicht. Ministerpräsident Shinzo Abe erklärte, er nehme die Aussagen des Kaisers ernst und werde darauf reagieren. Produkte und Dienstleistungen sind in der Schweiz im Juli günstiger geworden, um durchschnittlich 0,4% verglichen mit dem Juni. Die Teuerung ist somit gesunken. Im Vergleich mit dem Vorjahr ging sie um 0,2% zurück. Das zeigt der sogenannte Landesindex der Konsumentenpreise des Bundes. Grund für den Rückgang seien vor allem die Ausverkaufspreise in Kleiderläden. Günstiger wurden laut den Statistikern auch Hotelübernachtungen. Mehr kosteten aber Pauschalreisen und Autos. Bei der Fluggesellschaft Delta sorgt derzeit eine Computerpanne für Probleme. Vorübergehend könnten keine Flugzeuge starten, teilte Delta mit. Betroffen seien Flüge weltweit, denn das gesamte Computernetzwerk sei ausgefallen. Zürich ist mit 2 Delta-Flügen betroffen. Derjenige nach New York startet nach Angaben des Flughafens wie vorgesehen um 13:30 und der Flug nach Atlanta hat Verspätung. Medien berichten auch von Verspätungen beispielsweise in London Heathrow oder am Flughafen Fiumicino in Rom. Die Behörden in Australien haben einen 31-jährigen Mann angeklagt, weil er einen Terrorakt vorbereitet haben soll. Der Angeklagte stehe islam- und ausländerfeindlichen Gruppen nahe, sagte Australiens Justizminister Michael Keenan. Er fügte an, es sei das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass die Terrorismusgesetze angewendet würden, um einen mutmaßlichen Rechtsextremen anzuklagen. Der Angeklagte war am Wochenende bei einer Razzia festgenommen worden. Die türkische Armee hat im Südosten des Landes erneut Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angegriffen. 13 Kämpfer der PKK seien bei den Luftangriffen in der Provinz Siirt getötet worden, berichtet das türkische Fernsehen. Das Militär suche mit Drohnen weiter nach PKK-Kämpfern. Bis vor gut einem Jahr galt im Südosten der Türkei ein Waffenstillstand. Dieser wird jedoch nicht mehr befolgt. Bei einem Bombenanschlag vor einer Klinik in der südwestpakistanischen Stadt Quetta sind mindestens 45 Menschen getötet worden. Das sagte der Gesundheitsminister der betroffenen Provinz Baluchistan. Dutzende weitere Personen seien zum Teil schwer verletzt worden. Der Anschlag traf eine Menschengruppe, die vor einer Klinik den Tod eines prominenten Anwalts betrauerte. Das Wetterphänomen El Niño hat auch vor den Küsten der Malediven die Korallen beschädigt. Etwa 60% der Korallen seien ausgebleicht, teilte die Internationale Naturschutzunion in Genf mit. Bei Wassertemperaturen über 30 Grad würden die Korallen die Algen abstoßen. Danach würden die Korallen ihre Farbe verlieren und absterben. Im Mai hatten Wissenschaftler über die verheerende Korallenbleiche am Great Barrier Reef in Australien berichtet. Zu den Wetteraussichten in der Schweiz. Heute ist es meist sonnig bei rund 28 Grad. Am Abend werden die Wolken zahlreicher und in den Bergen sind einzelne Schauer möglich. Morgen ist es bewölkt und zeitweise regnet es. Mit 18 Grad wird es im Norden kühler.
Japanischer Kaiser zu sein, das ist mit unglaublich viel Würde, aber auch unglaublich viel Bürde verbunden. Früher wurden die Kaiser gottgleich verehrt, heute ist das Gottgleiche zwar weg, doch die tiefe Verehrung ist geblieben. Der Kaiser heute hat zwar keine politische Macht, ist aber laut Verfassung, und damit sind wir bei der Bürde, nichts weniger als ein Symbol für den Staat und für die Einheit des japanischen Volkes. Wenn nun Kaiser Akihito abdanken möchte, weil es gesundheitlich nicht mehr geht, ist das nicht so einfach. Er hat in einer seiner seltenen Fernsehansprachen angedeutet, dass er kürzer treten möchte. Er sei jetzt über 80 und habe sich Gedanken gemacht darüber, wie er sein Amt in Zukunft noch ausüben könne und wie es um seine Gesundheit und Arbeitsfähigkeit stehen würde, sagte Akihito. Mein Kollege Konrad Muschk hat über 20 Jahre in Tokio gelebt und als Journalist gearbeitet. Ich fragte ihn, warum kann der japanische Kaiser denn nicht einfach offen sagen, dass er gehen möchte?
Dass der Kaiser abdankt oder von sich aus die Macht oder seine Position an seinen Nachfolger abgibt, das sieht die japanische Gesetzgebung nicht vor. Es gibt im japanischen Nachfolgegesetz für den Kaiser keinen solchen Passus, der ihm das ermöglichen würde. Und weil er genau weiß, dass er sich mit politischen Aussagen zurückhalten muss, hat er es etwas verklausuliert gesagt. Er hat einfach gesagt, ich komme in die Jahre, mir geht es nicht mehr so gut, ich bin nicht sicher, wie gut ich dieses hohe Amt, dieses wichtige Amt in Zukunft werde ausüben können.
Was ist denn das Politische daran, wenn einer sagt, ich möchte gehen?
Ich glaube, es könnte einerseits der Termin sein, zu dem er das sagt. Es ist ja momentan so, dass Ministerpräsident Abe versucht, Japan wieder auf einen etwas nationalistischeren Kurs zu führen. Der derzeitige Kaiser Akihito steht wie kein anderer für die japanische Nachkriegsverfassung, die eine pazifistische Verfassung ist. Und er hat auch sich 2 Jahre, glaube ich, nach seiner Inthronisation als erster japanischer Kaiser nach China begeben und sich dort für die Grausamkeiten entschuldigt, die japanische Soldaten während und vor dem Zweiten Weltkrieg dort begangen haben.
Nun kann er nicht gehen, möchte aber gehen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit für ihn, trotzdem diesen Thron zu verlassen?
Er hat jetzt seine Meinung ausgedrückt und die Umfragen in Japan zeigen überwältigend eines. Das japanische Volk hat großes Verständnis für ihn. Hier ist ein alter Mann, der sagt, ich kann nicht mehr so, wie ich sollte und wie ich möchte. Und dadurch ist die japanische Regierung, sprich die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe, jetzt gefordert, eine Lösung zu finden, die es dem japanischen Kaiser erlaubt, ohne Gesichtsverlust, vielleicht in einer Form einer Regentschaft, die Position an seinen Sohn weiterzugeben und vielleicht selber nicht direkt abzudanken, aber sich in den Hintergrund zurückzuziehen und sozusagen von seinen zeremoniellen Pflichten befreit zu sein.
Er wäre dann einfach nur noch Kaiser, aber wäre nicht mehr dabei bei Zeremonien und so.
Genau so ist es. Und sein Sohn Naruhito würde auf diese Weise quasi natürlich in das Amt eingeführt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Anliegen von Akihito, dem eben daran liegt, diese unglaublich lange Geschichte des Chrysanthementhrons. Also er will nicht der sein, der die unterbricht oder der die stört in irgendeiner Form.
Würde denn auch die Regierung Abe hinter einer solchen Regentschaft, wie Sie die jetzt skizziert haben, stehen?
Das ist schwierig. Einerseits kann er den Willen des Kaisers nicht ignorieren. Der Kaiser könnte theoretisch einfach sagen, ich kann nicht mehr. Und auf der anderen Seite sieht Abe im Kaiser ein Symbol des japanischen Staates. Und Abe gehört einer nationalistischen Fraktion an, die dem Kaiser eigentlich vielleicht wieder auch mehr Macht geben möchte. Und insofern ist Abe momentan in einer sehr schwierigen Situation, glaube ich.
Kaiser und japanische Gesellschaft, passt das überhaupt noch?
Für die meisten Japaner hat der Kaiser, wie gesagt, nur noch eine zeremonielle Bedeutung. Es gibt eine Gelegenheit im Jahr, wo das Volk sozusagen in den Kaiserpalast gehen kann. Der kommt dann auf den Balkon, winkt und es beschränkt sich eigentlich auf solche Sachen. Die meisten Japaner würden nicht im Traum dran denken, das Kaiseramt abzuschaffen.
Das sagt der Japanologe und SRF-Radioredaktor Konrad Muschk. So geht's weiter bei uns im Rendezvous am Mittag. Der lächelnde Dritte, der Clinton und oder Trump gefährlich werden kann. Gary Johnson und die Frage, wann gibt's endlich eine richtige Auswahl in der US-Parteienlandschaft? Dann, nach 45 Jahren ist fertig mit offen, warum das Maßnahmezentrum Arxhof in Basel-Land jetzt plötzlich eingezäunt und eingegittert wird. Und jetzt gleich schnelle Schwimmer. Sehr, sehr schnelle Schwimmer. Die Weltrekorde im Schwimmen purzeln mal wieder. In der Nacht auf heute haben an den Olympischen Spielen in Rio gleich 4 Sportlerinnen und Sportler neue Bestmarken gesetzt. Dabei dachten viele, schneller geht's gar nicht mehr. Wie sind die neuen Rekorde also zu erklären in Zeiten des allgemeinen Dopingverdachts? Sportredaktorin Janine Bohrer.
Um die zum Teil gewaltigen Weltrekorde im Schwimmen zu erklären, gibt es 3 mögliche Ansätze. Erstens die Kleidung. Bis etwa im Jahr 2000 trugen Weltklasse-Schwimmer noch ganz normale Badkleider oder Badehosen. Heute tragen sie Hightech-Badeanzüge, entwickelt und weiterentwickelt von Sportfirmen zusammen mit Hochschulen. Zum Beispiel sind die Badeanzüge heute so konstruiert, dass sie an den richtigen Stellen auf den Muskel drücken. Wird die Schwimmerin am Ende eines Rennens müde, übernimmt der Badeanzug eine gewisse Stabilität des Muskels und verhilft so zu Topzeiten. Die Entwicklung dieser Hightech-Badeanzüge, die heute nur noch bis über das Knie reichen, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Denn im Schwimmsport lässt sich heutzutage viel Geld verdienen. Zweitens die Technik. Videokameras unter Wasser, Zeitlupen, Videoassistenten, Videoanalysen. Die technischen Hilfsmittel haben das Training auch im Schwimmsport modernisiert und verändert. Ein Beispiel. Bis vor wenigen Jahren winkelte der Schwimmer den Ellbogen beim Kraulen über dem Wasser noch an. Heute schwimmt man schneller mit gestreckten Armen. Eine Erkenntnis dank technischer Hilfsmittel. Dann noch drittens. Auffallend ist, 3 der 4 Weltrekorde, die in Rio geschwommen wurden, wurden von Frauen erzielt. Bei den Frauen ist das Potenzial für Leistungssteigerung noch grösser. Frauen betreiben den Spitzensport noch nicht so lange wie die Männer und auch die Leistungsdichte ist bei den Frauen kleiner als bei den Männern. Das heisst, bei den Frauen wird es auch in Zukunft noch öfters Weltrekorde geben als bei den Männern, wie in den meisten anderen Sportarten auch. Doch bei allen Erklärungsversuchen ist auch der Ansatz des Dopings nicht ganz wegzureden. Die Doper sind den Fahndern immer einen Schritt voraus. So bleibt auch nach den 4 Weltrekorden der vergangenen Nacht nur der Wunsch und nicht die Erkenntnis, dass alles sauber zustande gekommen ist.
Janine Bohrer. SRF Verkehrsinfo von 12.43 Uhr in der Westschweiz. Vorsicht auf der A1 in Höhe der Verzweigung Villars-Sainte-Croix besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Noch nie seit es in den USA Wählerumfragen gibt, waren die beiden Präsidentschaftskandidaten so unbeliebt wie heute. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat eine schlechte Meinung zu Hillary Clinton. Noch deutlicher ist die Abneigung gegenüber Donald Trump. Diese schlechte Stimmung ist eine einmalige Chance für die Kandidaten von Drittparteien. Und die besten Karten hat Gary Johnson von der Libertären Partei. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden stellt ihn vor.
Gary Johnson von der Libertären Partei muss sich beeilen. Er hat noch rund 6 Wochen, um in den Wählerumfragen mindestens 15% zu erreichen. Dann könnte er an der ersten Präsidentschaftsdebatte im Fernsehen teilnehmen. Das wäre ein wichtiger Schritt.
Well, you can't win the presidency if you're not in that game. So our strategy is to win this thing outright, and some extraordinary things have to happen, but has there ever been a more extraordinary political year in our lives?
Niemand hat eine Chance zu gewinnen, ohne an den Debatten teilzunehmen. Es muss noch etwas Außergewöhnliches geschehen, aber was ist außergewöhnlicher als dieser Wahlkampf? Gary Johnson gibt sich auf CNN zuversichtlich. Immerhin hat er schon rund 10% erreicht. Früher war der energische 63-jährige Johnson Republikaner und Gouverneur von New Mexico. Heute führt er eine Cannabis-Firma und ist libertär. Das heißt, er will so wenig staatliche Einmischung wie möglich. Maximale Freiheit für das Individuum, lautet sein Credo. Johnson will mit dieser Haltung auf beiden Seiten punkten. Unzufriedene Republikaner lockt er mit seiner Idee, die Einkommens- und Gewinnsteuern abzuschaffen zugunsten einer höheren Konsumsteuer. Unzufriedene Demokraten wiederum mit seinem Ja zur Homo-Ehe, dem Recht auf Abtreibung und der Hanfliberalisierung. Damit unterscheide er sich vom republikanischen Kandidaten Donald Trump, sagte er in einem Interview mit dem libertären Internetsender Reason TV.
He is appealing to a segment that I'll just label racist, and it exists and it's out there.
And you know what? I don't want to have anything to do with it. I don't want to have anything to do with it.
Trump appelliert an ein Wählersegment, das rassistisch motiviert ist. Das existiert. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Die Idee einer Mauer an der Grenze zu Mexiko sei absurd. Es brauche im Gegenteil Arbeitsvisen für alle, die in die USA kommen wollten. Außenpolitisch legt Johnson sonst eher Wert auf Zurückhaltung. Das Militärbudget will er um 20% kürzen. Er kritisiert auf CNN die Entscheide der USA, im Irak und in Libyen einzugreifen.
We're not going to support regime change, believing that our military interventions, when it comes to regime change, has led to the unintended consequence of making things worse, not better.
Wenn wir militärisch Regierungen stürzen, so verschlechtern wir die Situation, anstatt sie zu verbessern. Gary Johnson gewinnt eine wachsende Zahl von US-Wählerinnen und Wählern für sich. Auch wenn er keine echte Chance auf das Präsidentenamt hat, sind viele Augen auf ihn gerichtet. Denn er könnte den beiden Kandidaten der großen Parteien wichtige Stimmen wegschnappen.
Wenn's ums Geld geht, konservativ, wenn's um Soziales geht, liberal. Dafür steht also der libertäre Präsidentschaftskandidat Gary Johnson. Ich fragte USA-Korrespondentin Priscilla Imboden, wem schadet denn dieser Johnson nun mehr? Donald Trump oder Hillary Clinton?
Das ist eben unklar. Johnson nimmt laut Umfragen von beiden Seiten Stimmen. Das ist sehr interessant. Und unklar ist auch, ob er mehr republikanische oder demokratische Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen kann. Es gibt noch sehr wenig Umfragen und Erkenntnisse dazu. Ich persönlich habe sowohl Republikaner wie auch Demokraten getroffen, die Johnson wählen wollen.
Nun ist eben Johnson dieser Bewerber der Libertären. Gibt es denn noch andere Drittbewerber?
Es gibt mehrere. Erwähnenswert ist die Kandidatin der Grünen Partei, die Ärztin Jill Stein. Bei ihr ist nämlich klar, dass sie, wenn überhaupt, von den Demokraten Stimmen nehmen wird. Sie liegt derzeit bei Umfragen auf rund 4%. Das ist nicht sehr viel, aber angenommen Johnson nimmt von beiden Seiten etwa gleich viele Stimmen, dann könnte Jill Stein das Zünglein an der Waage spielen.
Das letzte Mal, als ein dritter Kandidat viele Stimmen holte, war 2000, als der grüne Ralph Nader dem Demokraten Al Gore Stimmen abluchste und dafür der Republikaner George W. Bush Präsident wurde. Priscilla Imboden, Drittparteien können also Spielverderber sein, aber können sie auch mehr als das?
Im Moment oder bis jetzt in diesem aktuellen System können sie das nicht. Seit dem 19. Jahrhundert, als die beiden heute etablierten Parteien an die Macht kamen, hat nie ein Kandidat einer Drittpartei die Präsidentschaft gewonnen. Das liegt einerseits daran, dass in fast allen US-Bundesstaaten Majorzwahlen abgehalten werden. Das heißt, wer mehr als 50% der Stimmen erhält, bekommt alle Elektorenstimmen für die Präsidentschaftswahlen für sich. Andererseits sorgen die Demokraten und die Republikaner auch dafür mit ihrer Machtstruktur, dass die Drittparteien ein Mauerblümchen-Dasein fristen müssen.
Ist denn das auch ein bisschen so gewollt oder andersrum gefragt, wollen die Amerikaner überhaupt mehr Auswahl, eine dritte Partei, die sie wählen können?
Ja, das möchten sie auch schon. Die Wählerinnen und Wähler sind sehr frustriert mit der aktuellen Situation. Rund 60% sind unzufrieden mit den jetzigen Parteien. Sie sagen, sie regierten das Land nicht gut. Sie blockierten ständig einander, anstatt etwas wirklich zu erledigen. Das frustriert die Menschen sehr stark hier in den USA. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb sie in diesem Wahlkampf sich establishment-fernen Kandidaten zugewandt haben, wie eben Donald Trump. Sie wünschen sich mehr Auswahl und Umfragen zeigen auch, dass sie sehr gerne mehr Parteien zur Auswahl hätten.
Was bräuchte es denn, damit sich die kleinen Parteien etablieren können in den USA?
Es müsste Proporzwahlen geben, wie etwa in den Parlamentswahlen in der Schweiz. Das erlaubt mehr Parteien, sich zu etablieren. Und außerdem müssten Drittparteien hier in den USA mehr Möglichkeiten haben, bekannt zu werden. Also zum Beispiel mehr Platz zu haben im Fernsehen, das ist hier zentral. Und das können sie tun, wenn sie zum Beispiel an den Präsidentschaftsdebatten teilnehmen können, wie Gary Johnson das wünscht. Heute ist die Hürde mit 15% Wählerinnen und Wähleranteil in den Umfragen relativ hoch. Das schafft fast keine Drittpartei.
Die USA sind sehr gespalten im Moment, sehr polarisiert. Das müsste doch eine einmalige Chance sein für die Drittparteien jetzt in diesem Wahlkampf.
Ja, absolut. Und das ist auch der Grund, weshalb immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner sich überlegen, ob sie nicht Gary Johnson oder eben Jill Stein die Stimme geben sollen. Aber weil die Strukturen so angelegt sind, dass nur zwei Parteien wirklich eine Chance haben, müssten große Reformen stattfinden, damit eine Drittpartei eine echte Chance hätte.
Das sagt unsere Frau in den USA, Priscilla Imboden. Schwere Jungs, junge Männer, die hemmungslos zuschlugen oder Drogendelikte begingen. Sie alle leben im Arxhof im Kanton Basel-Land. Diese Institution mit offenem Strafvollzug gibt es seit 45 Jahren. Seit der Gründung galt die Maxime, junge Straftäter sollen hier nicht eingesperrt, sondern therapiert werden und eine Berufslehre machen. Bis jetzt, denn nun ändert sogar der Arxhof seine Einstellung. Patrick Künzle.
Idyllisch auf einem Jurahügel, weit weg von den umliegenden Dörfern, liegt er, der Arxhof. 40 Straftäter im Alter von 17 bis 25 Jahren sind hier untergebracht. Es gibt keinen Zaun, kein Eingangstor und alle Türen stehen offen. Aber nicht mehr lange, wie Direktor Peter Ulrich erklärt.
Also wir stehen hier jetzt im Eintrittsbereich und in der Mitte rechts ist das Eintrittspavillon. Dort wird der Eintrittsbereich mit einer Sicherheitsverglasung ausgestattet. Die Fenster sind zum Teil vergittert, die werden alle vergittert werden.
Eines der Gebäude des Arxhofs wird also umgebaut in eine Art Gefängnis.
Ja, das ist eine geschlossene Abteilung und dort ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Eine geschlossene Abteilung, das ist ein Paradigmenwechsel für den Arxhof. Dieser steht nämlich wie keine andere Institution in der Schweiz für den offenen Strafvollzug. Das heißt Therapie statt Gefängnis für junge Straftäter und offene Türen statt Zäune und Gitter. Diese Philosophie hat der Arxhof trotz Kritik stets verteidigt. Dies nun zu ändern, sei nicht einfach.
Das sind jahrelange oder jahrzehntelange Überzeugungen, die felsenfest hier gestanden sind und die man natürlich ungern ändert. Also der Arxhof hat sich ja auch über Jahrzehnte bewährt. Das ist ein großer Schritt auch für den Arxhof intern, diese Veränderung zu akzeptieren und dort angemessene Möglichkeiten zu finden.
Aber warum braucht es denn überhaupt eine geschlossene Abteilung? Der Direktor sagt, in letzter Zeit seien immer häufiger Insassen aus dem Arxhof ausgebüxt. Er stelle fest, die jungen Straftäter seien heutzutage seltener als früher bereit, sich auf eine Therapie einzulassen. Ihnen fehle die Disziplin, die es für den offenen Strafvollzug brauche. Eine Entwicklung, die auch jene Behörden beobachten, die dem Arxhof Straftäter zuweisen. Etwa der leitende Jugendanwalt von Basel-Stadt, Bert Burkhardt.
Ja, man hat schon das Gefühl, dass heute die Veränderung insoweit geht, dass junge Menschen nicht mehr so einfach zu kriegen sind. Früher waren sie doch relativ einfach in eine Struktur zu bringen, wenn man ihnen erklärt hat, was der Vorteil ist. Heute sehen sie den Vorteil im sehr kurzfristigen, nämlich ich will jetzt draußen sein, ich möchte machen, was ich will, ich bin schließlich alt genug. Und das ist schon eine Veränderung gegenüber früher.
Weil viele der schweren Jungs ungeeignet seien für den offenen Strafvollzug, habe er sie zuletzt nicht mehr dem Arxhof zugewiesen, sagt Jugendanwalt Burkhardt. Er sei ausgewichen auf Institutionen mit geschlossenen Abteilungen. Nun könne er sie wieder auf den Arxhof schicken, daher begrüße er den Paradigmenwechsel. Was aber sagen die jugendlichen Straftäter selber dazu, dass es nun eine geschlossene Abteilung gibt? In der Werkstatt des Arxhofs streicht ein junger Mann gerade einen Fensterladen. Er unterbricht seine Arbeit und sagt, eine geschlossene Abteilung finde er gut. Er selber sei in seinen ersten Wochen auf dem Arxhof mehrere Male geflüchtet, weil er mit der Philosophie der offenen Türen nicht habe umgehen können.
Es wäre schon besser, wenn zuerst die geschlossene überkommt. Weil es hat Leute, die gerade von da abhauen und so, die noch nicht stabil sind. Und dort kann man stabiler werden, so, ja.
Stabiler werden, sich an den Arxhof gewöhnen, das ist denn auch das Ziel der geschlossenen Abteilung. Es sollen ausschließlich Neuankömmlinge dort untergebracht werden, maximal 3 Monate. Danach sollen auch sie in den freien Strafvollzug wechseln, betont Direktor Peter Ulrich.
Es ist ja auch das Ziel der Maßnahme, dass die Leute anschließend, ohne kriminell zu werden, ihr freies Leben führen können.
Denn trotz geschlossener Abteilung versteht sich der Axhof auch in Zukunft als Vorzeigebetrieb für den offenen Strafvollzug.
Sie hören Rendezvous 5 vor 1. Die Gletscher in den Schweizer Alpen schmelzen dahin. Hautnah miterleben tut das die Familie Karlen. 4 Generationen lang hat sie vom Tourismus am Rhone-Gletscher gelebt, war der Gletscher wichtige Einnahmequelle der Familie. Doch nun ist dieses Geschäft in Gefahr. Max Ackermann.
In schwierigen Zeiten braucht es Hilfe von oben. Mit einem eigens getexteten Alpsegen bittet der Pfarrer von Grengiols um Schutz für die Kneippanlage der Karlen-Familie im Belvedere am Furkapass.
«Jetzt ist jetzt euer Wasserfahrer Knepp, Kopf und Füß an Seel und Leib.»
Zusammen mit Alpenkräutergarten und Gletscherlehrpfad sollen die neuen Kneippbecken eilige Touristen dazu bewegen, ihre 4-Pässe-Fahrt an der Furka ein Stündchen oder so zu unterbrechen, in der familieneigenen Snackbar etwas zu konsumieren, im Souvenirshop eine Kuhglocke oder ein Taschenmesser zu erstehen.
Kann ich mit Karte bezahlen?
Ja.
Reizvolle Angebote gewiss, aber kein Vergleich mehr mit dem Luxushotel, das im 19. Jahrhundert reiche Gäste aus ganz Europa beherbergt hat, seit ein paar Jahren aber geschlossen ist. Und auch bloß ein Ersatz für die Hauptattraktion, die Eisgrotte unter dem mächtigen Rhone-Gletscher.
So, jetzt sind wir im Bauch des Gletschers quasi.
Formuliert es Philipp Karlen, Geschäftsführer des Familienbetriebs Belvedere. Schon als kleiner Junge liebte er diesen geheimnisvollen Gang, den sein Vater und vor ihm der Groß- und Urgroßvater jedes Jahr neu in den Rhone-Gletscher hauen ließen. Hunderte, vielleicht tausende Male schon ist der heute 55-jährige Anwalt in der Eisgrotte gestanden und noch immer ist er von ihr fasziniert.
Ich sehe die wunderbare Farbe, das geht von Azur bis Türkisblau, wechselt jede Tageszeit. Wir stehen gerade vor einem markanten Gletscherspalt, der sich öffnet.
Spalten, Klüfte, dann wieder glatt poliertes Eis, stellenweise schimmert Tageslicht durch die Eisdecke und überall tropft und plätschert es.
Im Hintergrund hört ihr das Schmelzen vom Wasser. Es sind kleine Rinnsäle überall, kleine Bachchen, die überall durch das Gletschereis fließen.
Es ist ein völlig normaler Vorgang. Jeder Gletscher ist in Bewegung, rutscht langsam zu Tal, schmilzt in den warmen Sommermonaten. Aber so schnell wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich Gletscher in der ganzen Erdgeschichte noch nie zurückgezogen. Philipp Karlen zeigt es draußen auf halbem Weg zwischen Belvedere und Eisgrotte.
Also wir stehen jetzt hier an einem Punkt, wo, also Mitte 80er Jahre, kann man sagen, wo der Gletscher der Eingang war von der Eisgrotte. Und jetzt ist der Eingang von der Eisgrotte rund 70 Meter tiefer und in rund 400 Meter Luftdistanz, wo wir jetzt hier stehen.
In bloß 30 Jahren ist der Rhone-Gletscher also 70 Meter dünner und mehrere hundert Meter kürzer geworden. Und er schmilzt immer schneller. Schon bald wird es keine Eisgrotte am Belvedere mehr geben. Eine lange Familientradition steht kurz vor dem Aus.
Wenn ich denke, dass meine Urgroßvater Ludwig Karlen hier mit Ross und Wagen im Juli hier auf der Furkapass hochgekommen ist und da die erste Grotte ausgehoben hat. Und ich bin jetzt in der 4. Generation, eine 5. Generation wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Das sind schon gewisse Emotionen, die da mitspielen.
Obwohl es Philipp Karlen erstaunlich gelassen zu nehmen scheint, fast wie ein antiker Stoiker.
Bantarei, alles fließt, Gletscher stoßt vor. Er kalbt, er geht zurück, er schmilzt. Ich sehe es mehr in dieser Richtung.
Und sorgt als Tourismusunternehmer vor. Statt der Eisgrotte lässt sich dereinst vielleicht der neu entstandene Gletschersee vermarkten. Und zuerst jetzt mal der Alpenkräutergarten und die Kneippanlage.
Ave Maria!
Die Reportage von Max Ackermann. Gleich eins. Im ersten und vierten, wir sind die Schweiz. Diese Woche kommen zwei Secondos zu Wort, einmal rechts und einmal links stehend. Wie die beiden das Land sehen, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Gahans.
Der japanische Kaiser Akihito hat seine Abdankung angedeutet. Im Fernsehen äußerte er sich besorgt, dass er mit 82 Jahren seine Pflichten nicht mehr erfüllen könne. Dass der Kaiser abdankt, ist gesetzlich nicht möglich. Ministerpräsident Abe will aber reagieren. Die Teuerung in der Schweiz ist im Juli um 0,4% gesunken, verglichen mit dem Juni. Waren und Dienstleistungen wurden also günstiger, vor allem wegen des Ausverkaufs in Kleidergeschäften. Mindestens 45 Menschen sind getötet worden bei einem Bombenanschlag vor einem Spital in Pakistan. Der Anschlag traf Leute, die dort um einen prominenten Anwalt trauerten, der erschossen worden war.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.